die gleiche Genealogie wie die Tabus, die aus den individuellen Neurosen entstehen.
Müsste man dann den Tabus, das Gottesattribut, kausal zuerst von ihrer selbst?
Naja, zu Genealogie gehen wir über, ja? Jetzt gleich. Aber was auf jeden Fall wichtig ist, ist wichtig, dass diese Tabus uns vor dem Gott schützen in erster Linie. Ja, man muss ja nicht übersehen, dass aus dieser Perspektive gesehen, Gott ist eine Krankheit, ist eine infektiöse Krankheit. Die Tabus sind das, was uns vor dem Gott schützt. Und wenn man zum Beispiel auch die christliche Religion sieht, ja, die funktioniert genauso. Es gibt Räume, die von Priestern betreten werden dürfen, von den Laien nicht betreten werden dürfen. Ja. Priester dürfen Wein trinken, Laien dürfen noch was essen. Ja. Und zwar in kleinen Mengen, ja, nicht in großen Mengen. Das heißt, auch die christliche Religion gründet sich auf einem System der Verbote, die eigentlich nur ein Ziel haben, sozusagen die Laien unmöglich zu machen, sich direkt an Gott zu wenden. Ja? Weil direkt an Gott zu wenden ist zu gefährlich. Wenn ich direkt in einen Kontakt mit Gott trete, ich werde einfach krank, ja? Ich werde wahnsinnig, ich werde verrückt. Also die ganze institutionalisierte Religion, wie wir sagen, ist sozusagen ein System der Vorsichtsmaßnahmen. Also es ist sozusagen, es darf nicht gedacht werden als eine Verbindung zu Gott. Es ist keine Verbindung zu Gott, es ist eine absurde Vorstellung. Religion ist nicht die Verbindung, sondern ein System der Schutzmaßnahmen. Und so ist es jedes Zeremoniell. Ja, ich war zum Beispiel, Freud zu Recht darauf hinweist, dass das ganze Zeremoniell in Bezug auf die Könige zum Beispiel, also wenn man im Beisein der Könige da ist, dann muss man, darf man diese Könige nicht direkt ansehen, man muss immer so sehen, man muss sich ducken sozusagen, man darf nicht sitzen, man darf nicht stehen, man darf alles nicht. Und es gibt sozusagen eine Garde, die die Könige sozusagen isoliert und so weiter. Das ist von uns heute, völlig falsch interpretiert, als eine gewisse Ehrenbietung oder eine gewisse Ehrfurcht in Bezug auf diese Könige. Ja? Und man sagt, ja, warum Könige genießen solche Privilegien? Das sind keine Privilegien, das sind Schutzmaßnahmen. Weil der König wurde traditionell gesehen als ein sehr, sehr kranker Mann, ja, sozusagen. Und ein gefährliches Wesen, ein infektiöses Wesen. Und die Menschen mussten von ihm geschützt werden. Ja? Zum Beispiel ein japanischer Mikado sollte ständig seine Position seines Kopfes wechseln. Ja? Und zwar den ganzen Tag. Ja? Denn wenn er in eine Richtung zu lange gesehen hat, dann entfachte sich an dieser Stelle der Brand. Ja? Und alles wurde vernichtet. Ja? Das heißt, es war ein extrem gefährliches Wesen, ein wildes Tier im Grunde, ein heiliges Tier. Oder sozusagen, man muss also heilig sein mit der Pest, ja, mit der Lepra vergleichen. Ja, die gleichen Maßnahmen, die eben uns vor Königen schützen, sie schützen uns von, ich weiß nicht, AIDS-Kranken oder Lepra, also AIDS-Kranken nicht, ja, das ist eine andere Geschichte, aber Lepra-Kranken oder Pest-Kranken. Also, es handelt sich um eine Isolationsmaßnahme. Ja, die Könige werden isoliert, weil sie zu gefährlich sind. Das ist ein Gefängnis aus Zeremonien. So wie wenn wir zum Beispiel ein Gefängnis betreten. Ja? Es gibt auch viele Maßnahmen von den Gefangenen. Ja? Faschismus. Das kann ich. Das heißt, die Tabusysteme ist Schutz vor der Gefahr und Gott ist Gefahr. Gott ist das, was für mich gefährlich ist. Es ist dieser Figur, das Heilige, das Gefährliche, Infektiöse, von dem man sich schützen soll, die ist sozusagen primär, das ist also primäres Charakteristikum jeder Kultur, das ist fundamental für jede Kultur. Nun wäre Freud nicht Freud, wenn er nicht versucht wäre, gleichzeitig auch das zu erklären, gewissermaßen. Und zwar psychoanalytisch. Und er gibt diese Erklärung, und die Erklärung sieht folgendermaßen aus. Er sagt ja, was sind die Götter generell? Die Götter sind ursprünglich Väter, sie sind die Ahnen. Ja, wenn man so generell die Geschichte der Religionen verfolgt, dann merkt man, dass die Urreligion ist die Ahnenreligion, das sind sozusagen die Verwandten, also nicht wahr, die Verwandten, Freunde und Verwandten, Ahnen, die unsere Götter sind. Und in allen Religionen werden sie als Dämonen interpretiert. Das heißt, an dem Moment, an dem unsere Mutter oder unser Vater sterben, verwandeln sie sich in die Dämonen, die nur danach trachten, uns zu vernichten, aufzutöten, unser Blut aufzusaugen und uns ins Grab zu bringen. Und das ist in allen Religionen so. Dann fragt sich Freud, warum ist das so? Warum diese Verwandlung und warum diese plötzliche Umkehr? Warum irgendwelche Vater oder Mutter, die ganz nett waren und so weiter, sobald sie gestorben sind, plötzlich zu Dämonen verwandelt, die uns nur die Vernichtung wünschen? Sicherlich meint er, weil er alles rückbezieht auf die innere Struktur der Subjektivität, sagen wir. Er geht nicht aus dem sozialen Faktum heraus, geht nicht aus dem zivilisatorischen Faktum heraus, sondern er will den Ursprung für alles finden in der Individualpsychologie, das denke ich, in der Subjektivität. Tut er das, dann sagt er, der Grund dafür ist, dass wir eigentlich unsere Verwandten und vor allem Eltern nicht wahr hassen und ihren der Tod wünschen. Psychoanalytisch gesehen ist unser Verhältnis zu anderen, vor allem zu Familienmitgliedern, zu engen Familienmitgliedern, höchst ambivalent. Auf der einen Seite, wir lieben sie sozusagen, auf der anderen Seite aber sind sie, für Kinder sie. Sie sind so unmittelbare Hindernis für uns, für die Entfaltung unserer eigenen Lust, unserer eigenen Wünsche. Vor allem Eltern, aber auch andere, Geschwister und sonstige, sie nützen uns nichts sozusagen im Sinne der Befriedigung unserer Lüste, weil sie uns entzogen sind durch das Inzestverbot. Also in dem Sinne sind sie sozusagen für uns kein Gewinn. Auf der anderen Seite aber sind sie immer da und stören uns bei der Befriedigung unserer Lüste. Deswegen eigentlich das Grundgefühl in Bezug auf die lieben Verwandten ist sicherlich der Hass, der Wunsch, dass sie endlich weg sind. Und sozusagen diese Vorstellung, dass die Verwandten, wenn sie tatsächlich tot sind, sich in die Dämonen verwandeln, die Rache nehmen an uns, ja, und uns das Böse wollen, das ist eben die Projektion in dieser toten Verwandten unseres ursprünglichen Wunsches, sie zu ermorden und sie sozusagen aus dem Weg zu räumen. Das bedeutet eben, dass wir auf allen Ebenen der sozusagen des Verhältnisses zu Toten, zu Vergangenheit im weitesten Sinne des Wortes, ein ambivalentes Gefühl haben. Auf der einen Seite ist die Vergangenheit für uns heilig, unsere Ahnen sind heilig und. Auf der anderen Seite, die Vergangenheit ist das, was wir bekämpfen, was wir hassen, was wir ermorden wollen, um uns von der Vergangenheit zu befreien. Und wir haben eben dieses Gefühl, dass die Vergangenheit uns, dass die Vergangenheit sich rächen will und uns ins Verderben ziehen will, und deswegen schützen wir uns vor Vergangenheit. Und dieser Schutz vor der Vergangenheit ist eben dieser Schutz vor Gott oder vor der Ahnen, ja, vor der Enkelverwandten und so weiter. Das finden wir auch in der christlichen Tradition. Ja, wenn Christus gefragt wird vom Typ, ja, deine Mutter wartet auf dich oder so etwas, dann sagte, ich habe keine Mutter, ja, und keine Familie, das sind meine Mutter sozusagen, das sind meine Schüler, ja, und sagt, das sind Schüler. Und diese berühmte, die Toten sollen ihre Toten sozusagen begraben und so weiter. Das heißt, ursprüngliche Christentum, eine Religion der Befriedigung sozusagen, ja, nicht wahr? Des Tabu-Übertretens und so weiter, ekstatischen Tabu-Übertretens, inmitten der eine gewisse gesellschaftliche Schicht, ja, nicht wahr? Steuerantreiber und Prostituierte, ja, das war sozusagen ursprüngliche Anhänger Christi und sozusagen das kulturelle Milieu aus dem Christentum entstanden. Das heißt, die Schicht, die man durchaus mit, ich weiß nicht, der kulturellen Schicht vergleichen kann, in der die französische Aufklärung entstanden ist. Ja, das waren auch meistens Steuerantreiber und Demimond, ja, in der Diderot zunächst einmal angefangen haben zu reden. Das ist also ein typisches Milieu mit viel Geld und mit viel Freiheit, ja, sexuelle Freiheit. Wo die Ideen der Tabu-Übertretung und der Überwindung der Vergangenheit stehen. Und das ist eben im Christentum genauso mit der Aufklärung, ist dieser Wunsch, ist dieser Gottesmord, ja, was Nietzsche thematisiert, weg mit der Vergangenheit, weg mit der Ahnen, ja, leben wir heute, weil wir heute da sind. Ja. Ja, da war diese berühmte auch Geschichte Mirror, ja, ich glaube, Christus die ganze Kasse, ja, ich meine, die Gemeinschaftskasse für irgendwelche parfümerische sozusagen Mittel verwendet hat. Und gerade Jude fragt ihn, warum hast du sozusagen die ganze Kasse ausgeplündert? Ja? Und wir sollten das Geld lieber den Armen geben. Und Christus sagt, Armen werden immer mit ihnen sein, aber der Menschensohn kommt nur einmal. Ja? Das ist dieses aufklärische, dieses Gefühl, es gibt nur Gegenwart. Diese Gegenwart ist die einzige Realität. Was früher war, was später wird, also alles, was jenseits wird, das ist sozusagen, das ist nicht unser Thema. Wir müssen uns davon befreien. Wir müssen hier und jetzt Freude haben. Feiern. Ja, das ist das große Thema des Feierns. Das heißt, der Wunsch, der im Menschen immer da ist, zur Revolution führt, zu Umsturz führt, zu Abschaffung der Tabus führt, zum Gottesvater und Ahnenmord führt, ja, zum Zusammenbruch der Zivilisation führt, zum Zusammenbruch der Kultur führt. Also dieser Wunsch ist eben das, was tabuisiert wird in allen Tabusystemen und dann zurückkehrt als eine Gefahr von außen. Das heißt, mein eigener Wunsch, die Kultur zu zerstören, in der ich lebe, den Vater umzubringen, die Familie sozusagen, entweder vergewaltigen oder zu bringen, sozusagen mir die Kultur entledigen, exteriorisiert sich in meiner Imagination und kommt zu mir zurück in Form einer Krankheit, einer äußeren Gefahr, von der ich mich nach außen schützen kann. Das heißt, alle diese Tabu-Maßnahmen sind eigentlich sozusagen Tabu-Maßnahmen gegen uns selbst, ja, gegen diese Seite unserer Natur, die wir aber exteriorisieren als äußere Gefahr setzen und dann uns vor dieser äußeren Gefahr schützen. Wir schützen aber uns letztendlich vor sich selbst. Ich komme auf diese Schrift dann im Weiteren zurück. Ich möchte aber am Ende die eigentliche Urszene des Determinismus einfach schildern und vielleicht nur zwei Bemerkungen dazu machen. Diese Schilderung beginnt Hinweis, mit einem Trumpf sozusagen. Er sagt nämlich, es gibt einmal pro Jahr ein Feier und bei dieser Feier, bei diesem Fest, wird das Totemtier kollektiv gegessen und zwar gesamt gegessen, ja, mit der Haut und mit den Knochen. Alle Stammesmitglieder versammeln sich und tun das einmal. Und dann kommt eine große Freude. Er sieht dieses Ritual als Erinnerung an ein Urereignis, eine Urszene. Und diese Urszene, wie Sie alle wissen, glaube ich, besteht darin, dass sozusagen die Menschen leben in einer Urhorde. Ja, grundsätzlich eine Urhorde und diese Urhorde wird regiert von einem vom Vater, sozusagen, im weitesten Sinne des Wortes, der alle Frauen, inklusive seiner Töchter, als sein Besitz betrachtet, seine Kinder aber, männliche Kinder, vertraut. Diese Beschreibung einer Urhürde stammt von Darwin. Übrigens, er übernimmt dieses darwinistische Modell einer Urhürde. Darwin beschreibt es am Beispiel der Affenhorde, die ebenso funktioniert. Das heißt, der Vater belässt nur die Frauen und vertreibt alle Söhne, die eben ohne Frauen bleiben. Und dann sagt Freud, dieses Modell finden wir zwar bei sehr vielen Tieren, auch tatsächlich bei den Affen, wir finden aber nie bei den Menschen. Und, also de facto finden wir dieses Modell nicht. Und er meint, dass die menschliche Kultur entstanden ist aus diesem Akt des Urverbrechens, das heißt, die Söhne haben sie zusammengetan, haben den Vater umgebracht, ihn gegessen und alle seine Frauen angeeignet. Und eben dieses Ereignis der Befreiung wird hier gefeiert. Das heißt, die Brüder, töten den Vater und eignen kollektiv alle Frauen an. Eine Figur, die ganz klar an ein historisches Vorbild erinnert, das ist die Französische Revolution. Man muss ja nicht vergessen, was der Slogan sozusagen der Französischen Revolution war: Liberté, Égalité, Fraternité. Was sowieso so wie Brüderlichkeit, aber auch Bruderschaft heißt. Fraternity ist ja zum Beispiel in der englischen Bruderschaft, Fraternity ist auch Bruderschaft. Fraternity funktioniert ja nach wie vor in der englischen Bruderschaft. Das heißt, man kann französische Revolution nicht wahr als eine Verschwörung der Brüder, ja, nicht wahr, der Söhne und der Brüder verstehen, die den König, also den Vater, töten, um alle Reichtum und Frauen anzueignen, kollektiv. Das wäre der Respublika, das wäre der Republik sozusagen, Demokratie. Und republikanische Ordnung entstehen, ist die Sache der Brüder und entsteht aus dem Königs. Und Vater. Das heißt, für Freud ist die Französische Revolution sozusagen ein Urereignis. Das ist sozusagen die Französische Revolution, ist, wenn man will, eine Repetition eines Urereignisses. Das Urereignis oder Urverbrechen besteht eben in der Entstehung einer Zivilisationsordnung, die eben dadurch entsteht, dass man auf der einen Seite den Vater tötet, auf der anderen Seite aber, und das ist ja, da ist sozusagen ein schwieriger Teil, er sagt, dass auf der einen Seite man tötet den Vater, auf der anderen Seite aber diese Brüder empfinden eine Schuld, eine gewisse Schuld an diesem Tod und verklären den Vater. Sie verklären den Vater und erhöhen diesen Vater, sie machen Gott aus ihm praktisch. Ja. Sie verklären ihn und übernehmen die Verbote, die er ihnen auferlegt hat, als ihre eigenen, als Zeichen der Reue und der Schuld. Das heißt, sie sozusagen, sie etablieren die Ordnung von sich aus, die der Vater ihnen früher aufgezwungen hat. Das erinnert sich ein bisschen an Animal Farm von Orwell, ja? Nachdem diese Tiere revoltiert haben und ihre Farmer umgebracht haben, also sozusagen reproduzieren sie die Ordnung. Ja? Das heißt, die Brüder reproduzieren die Ordnung, reproduzieren Tabus, reproduzieren dieses ganze System der Unterdrückung von sich aus, als ein Tribut an den Vater, auf der einen Seite, feiern aber einmal pro Jahr den Sieg über ihn auf der anderen Seite. Und deswegen diese sozusagen gespaltene Lage des Tatumien. Sie feiern die Tatsache, dass sie jetzt an der Macht sind, aber sind sie an der Macht, dann nehmen sie das ganze System der Tabuisierung. Aus welchem Grund eigentlich? Vielleicht am Ende also ein paar Bemerkungen. Ich komme auf diese ganze Urstellung und so weiter zurück, nachdem wir das Referat gehört haben, nächste Woche. Sehen Sie, an diesem Punkt wird plötzlich die Ambivalenz, die Gefühle, von der Freud spricht, sozusagen ins Positive gewendet. Ja? Das heißt, alles lief irgendwie so, dass man meinte, ich liebe meinen Vater, ich liebe meine Familie, eigentlich ist der Wunsch aber, den Vater umzubringen, die Familie umzubringen und so weiter und sich zu befreien. Und das zeigt sich eben in der kulturellen Dynamik, das heißt in dieser psychologischen Dynamik. Das heißt, jetzt haben wir aber sozusagen einen gewissen Rückzug, nämlich man hat den Wunsch verwirklicht, man hat den Vater tatsächlich umgebracht und dann beginnt sozusagen die zweite Seite plötzlich zu sein, ja, das heißt diese Liebe und Verehrung und das alles. Schuldgefühle, die daraus entstehen und die verfestigen sich als Tabus. Das klingt sehr plausibel und bleibt meistens unbefragt. In der Literatur, die ich gelesen habe, das bleibt unbefragt. Aber irgendwie scheint es mir problematisch zu sein, und zwar, weil der Begriff Liebe, zum Beispiel, Sie haben Ihren Vater geliebt, ja, bekommt dann plötzlich einen anderen Sinn. Ja, und, im Grunde in allen anderen Kontexten, so etwas wie die Liebe in der Form kommt ja nicht vor bei Freud. Sondern Liebe oder Begehren ist immer sozusagen auf die Sexualität gerichtet und ist immer gerichtet auf die Befriedigung.
Aber ich meine, egal, wie man das Leben oder wendet, man auch mit dem Vater oder sonst wie ausgeht, jeder hat, denn da sitzt immer Gerechtigkeitsbedürfnisse oder Gedanken.
Ja.
Es gibt immer einen Ausgleich.
Ja, aber die Frage ist, diese Liebe zum Vater, ja, hat plötzlich keine sexuelle Konnotationen mehr. Ja, wenn man zum Beispiel sagen würde, es gibt so eine latente Homosexualität, ich war bei den Söhnen, und sie wollen eigentlich nicht nur mit der Mutter schlafen, sondern auch mit dem Vater. Ja. Das wäre dann plausibel. Ja, irgendwie. Das heißt, die ganze Liebe da ist immer sexuell ausgerichtet, ja, die immer sozusagen ist ausgerichtet auf eine gewisse Befriedigung und sonst ist sie kraftlos. Ja. Plötzlich bekommen wir nur in diesem einzigen Fall, ja, in der Beziehung zum Vater, wir bekommen eine nicht libidinöse Liebe, also nicht libidinös besetzte Liebe. Das ist eine merkwürdige Anomalie im Grunde. Die ist ja durch die ganze Rhetorik verdeckt, ja, aber es wird nirgendwo gezeigt und gesagt, dass die Söhne eine sexuelle Befriedigung haben wollen, auch in Bezug auf Vater. Vater ist ja nur ein Verbot und ist nur etwas, was sozusagen den Zugang zur Mutter versperrt. Ja. Ja, es ist niemals etwas, was sozusagen positiv erotisch besetzt wird. Ja, aber bei Freud nicht. Bei Freud nicht. Bei Platz ist es hundertprozentig. Ja. Gar keine Frage. Er sagt sogar, dass es sonst nicht funktioniert, ja, ohne diese Besetzung. Bei Freud ist nicht der Fall, ja, weil diese homosexuelle Komponente, die sehr extrem stark vertreten ist bei Platon und so weiter, das ist ein führendes Motiv, ist bei Freud gar nicht vorhanden. Ja, wir haben das einfach nicht im Modell. Deswegen ist das ist merkwürdigerweise eine gewisse Lacune, eine gewisse Figur, die unhinterfragt bleibt. Ja, die Frage ist tatsächlich, wie kann im Rahmen eines energetischen Modells, ja, wo die libidinöse Energie ist eben als pure Energie verstanden wird, wie kann man sozusagen so etwas konstruieren als eine Beziehung, die auf der einen Seite Liebe ist, auf der anderen Seite libidinöse Energie sozusagen, oder keine libidinöse Besetzung, ja, aufweist. Das ist ein Problem, ja. Ein strukturelles Problem. Ich glaube, Freud, im Unterschied zu vielen Interpretatoren, hat das Problem gesehen und deswegen auch die Weiterentwicklung. Das ist sozusagen zum Modell. Und dann vielleicht noch zwei weitere Hinweise. Ich komme bitte. Also ganz kurz einfach abzuschließen, aber ich komme mal zurück. Es gibt zwei Momente in der Kulturbeschreibung von Freud, die eigentümlich sind. Ein Moment ist folgender. Die Kultur als Übertragung des Erbes von einer Generation zur anderen Generation wird verstanden ausschließlich als familiäre Angelegenheit. Und unter diesen Voraussetzungen funktioniert dieses ganze System der Besetzungen, der Reaktionen, Ambivalenzen und so weiter. Das heißt, es ist sozusagen ein, wenn man so sagen wollte, ein heißer Prozess. Ja, ich glaube, das ist so ein libidinös besetzter Prozess. Man könnte denken, dass die Kultur übertragen wird, sagen wir, durch Institutionen, durch den Staat, durch die ganze Maschinerie. Ja, und der Staat ist noch, wie Nietzsche noch gesagt hat, kälteste aller Monster. Ja. Das heißt, der Staat ist nicht besetzt, wie wir sehen, es gewissermaßen, ja, an sich. Man, was bei Freud völlig irgendwie übersehen wird auf der einen Seite, also übersehen oder nicht zur Sprache kommt, ist diese kalte Übertragung. Ja, ist die Übertragung, institutionelle Übertragung, die institutionelle Logik, ja, die Sprache. Das kann man sicherlich leicht erklären durch seinen jüdischen Ursprung, also durch die Tatsache, dass er ein Modell der Übertragung vor der Ahnung hatte, die ja staatlich nicht abgesichert wurde und durch die Familie ging. Ja, die jüdische Tradition hat keine staatlichen Institutionen, die sie tragen konnte. Und deswegen war die Familie der einzige Ort, an dem diese Übertragung stattgefunden hat und stattfinden konnte. Das ist ja sicherlich der Fall. Kann man nicht bestreiten. Auf der anderen Seite muss man auch nicht vergessen, dass die meisten Patienten, es gab auch viele Juden ja sicherlich, aber die absolut meisten Patienten von Freud keine Juden waren. Und sein eigenes Denken ist vor allem durch seine Patienten beeinflusst. Das ist schlecht zu zeigen. Ja. Dass sozusagen die Gespräche mit den Patienten waren in die Entscheidung. Das heißt, er fragt sich, was passiert, wenn der Staat zerfällt. Ja, das ist eine Frage. Also solange der Staat die ganze kalte Legislation weiterläuft, dann ist es für ihn nicht interessant. Das ist nicht der Punkt, an dem er beginnt zu denken. Er beginnt dort zu denken, wo der Staat zerfällt. Und er hat sicherlich schon diese Erfahrung des Zerfalls des Staates in Österreich. Ja, ich war in Österreich nach dem Ersten Weltkrieg, als der österreichische Staat zerfiel. Und er ahnte auch den Zerfall anderer Staaten. Und sozusagen seine Frage war, was passiert, wenn diese ganze institutionelle Logik einfach versagt. Und dann bleibt für ihn nur die Familie. Interessanterweise. Die Familie, die als etwas, was übrig bleibt, das heißt einzige Möglichkeit der Übertragung überhaupt, eine Voraussetzung, die sich fragen lässt, ja, die auch fragwürdig ist. Also inwieweit ist die Familie primär in Bezug auf den Staat, inwieweit ist die Ehe oder die Familie in sich schon eine Institution, also diese ganze institutionelle Seite ist ja problematisch. Allerdings für Freud steht fest, die Familie ist der Ort, an dem, wenn Übertragung überhaupt möglich ist, diese Übertragung vollzogen wird unter Voraussetzung, dass alle anderen Übertragungsmechanismen versagen. Und vielleicht die letzte kurze Bemerkung ist die folgende. Wir sind dazu geneigt, die Kultur zu sehen als ein Reichtum. Als etwas, als Erbe sehen wir etwas, was uns gegeben wird, die Sprache zum Beispiel, gewisse Bräuche, gewisse Traditionen, einfach Erbe im Sinne auch als gewisse Wohlstand. Ja? Das heißt, in Deutschland geboren zu sein und deutsche Geschichte als Erbe zu bekommen, bedeutet sozusagen das ganze Reichtum zu bekommen, also die Sprache zu bekommen. Wohlstand zu bekommen, gewisse Errungenschaften zu bekommen, und so weiter, gewisse historische Niederlagen auch oder Eindrücke auch zu bekommen als Erbe und so weiter, das ist ein Komplex. Aber das ist alles sozusagen ein gewisses Erbe, etwas Positives letztendlich. Auch Holocaust ist irgendwie etwas Positives, ja, etwas Positives, weil derjenige, der sozusagen als Erbe Holocaust bekommt, sich auch fühlt als Auserwählt. Ja, und besonders ausgezeichnet, besondere Tragödie sozusagen, seine Ahnung und so weiter, das ist letztendlich auch positiv. Das ist alles sozusagen das, was wir als positiv haben. Das ist nicht so, wie Freud die Kultur sieht. Die Kultur sieht wirklich nicht so. Er sieht die Kultur nur als Begrenzung und Verbot. Er sieht in der Kultur nichts Positives. Ja, das muss man ganz klar sehen. Für Freud ist die Kultur absolut negativ definiert. Die Kultur ist das, was uns etwas verbietet, nicht das, was uns etwas erlaubt und gibt. Weil das, dieses ganze Reichtum und so weiter, dieses ganze Erbe, ist ja entstanden als eine Sublimierung unsere Wünsche und unsere libidinösen Energien. Wir schreiben unsere Texte, wir malen unsere Bilder und so weiter, weil uns verbunden wird von der Kultur, unsere Wünsche direkt zu erfüllen. Ja, das heißt, die Grundlage dieses Reichtums ist ein Verbot. Und das Einzige, was die Kultur konstituiert, ist das Negative, die Zensur, das Verbot. Die Kultur bietet für Freud überhaupt kein Reichtum. Das erinnert sehr stark, oder das ist sozusagen eine Fortsetzung mit anderen Mitteln von diesem Gedanken, von dieser Struktur von Foucault. Ja? Das sagt, jede Kultur ist die Zensur. Die Kultur ist nicht das, was mir etwas erlaubt, sondern die Kultur ist das, was mir etwas verbietet. Spezifizität einer Kultur, sozusagen kulturelle Identität, ist nicht der Effekt einer kreativen Entwicklung, sondern es ist der Effekt einer Begrenzung. Ich sage nicht alles, was ich sagen könnte, sondern ich sage nur etwas. Zum Beispiel, ich sage nur auf Deutsch und nicht in allen anderen Sprachen. Ich sage nur das, was in meine Kultur gehört, in meine Zeit gehört, was meine Abstammung verspricht und so weiter. Das heißt, die Kultur ist auf allen Ebenen nur die Zensur, Effekt eines Verbots, eines ursprünglichen Verbots, der Wunscherfüllung, aber auch weitere Verbote über eine gewisse kulturelle Grenze hinauszugehen. Die kulturelle Identität ist nicht etwas, was entstanden ist oder sich entwickelt hat oder ein Reichtum darstellt, sondern es Effekt einer Zensur, die mich dazu zwingt, so zu sein und sich nicht aufzulösen. Allerdings eine Zensur, die notwendig ist, weil habe ich diese Zensur und habe ich diese Verbote nicht, kann ich mich als kulturelles Individuum überhaupt nicht konstituieren. Ja, ich kann sozusagen mich nicht abgrenzen von der Welt, ich kann mich nicht abgrenzen von den anderen und ich kann mich deswegen auch nicht selbstständig machen sozusagen und beginnen bewusst zu agieren. Ich kann beginnen bewusst zu agieren nur nach einer folgenden Abgrenzung. Wenn ich mich nicht abgrenze, isoliere, fließe ich mit dem Ganzen, werde aufgelöst und kann mich sozusagen als eine Identität überhaupt nicht positionieren. Also die ganze kulturelle Logik ist ausschließlich die Logik der Exklusion, des Verbots, der Zensur. Es gibt sozusagen nichts Positives an der Kultur, aber diese Logik des Verbots und der Zensur und des Ausschlusses ist das, was mich selbstständig macht und mich zum Subjekt meines Handels macht und mir die Möglichkeit gibt zu sagen, ich und die Welt. Ja. Mich sozusagen abzusondern und sagen, ich und die Welt, ich und Gott, ich und andere. Ja. Das ist sozusagen dieses ursprüngliche Verbot, das mich überhaupt selbstständig macht. Und wir haben noch etwas Zeit. Da machen wir noch eine Frage.